Manche Dinge fehlen mir. Zum Beispiel fehlt es mir, dass wir im Lobpreis einfach alle laut und begeistert Gott loben. Dafür, dass er derjenige ist, der uns erlöst hat. Dafür, dass wir uns heute Morgen hier in seinem Namen treffen. Und wisst ihr was? Ich finde, das hat einen Applaus verdient. Und das sind Dinge, die fehlen mir in dieser Zeit. Die fehlen mir einfach. Und ich finde es schön, dass wir uns trotzdem treffen dürfen. Und trotzdem geht da manchmal was verloren. Daran wollte ich mich und auch euch heute Morgen erstmal erinnern, weil mir das gerade aufgefallen ist. Ich bin in der Predigtreihe eingestiegen und habe mir gedacht, lasst uns den Johannesbrief weiter beleuchten, nachdem ich das schon an Weihnachten angefangen habe. Und ich bin mal gespannt, wo uns dieser Kerl noch mit hinnimmt und hinführen will. Ich finde den Brief total spannend, weil Johannes so aus einer Innenperspektive schreibt, weil er immer einen Blick zulässt in sein Glaubensleben und dann auf die Gemeinde blickt und sagt, guck mal, da sind wir gerade miteinander unterwegs. Und das finde ich sehr leistungsfähig, ist ein doofes Wort in dem Zusammenhang, oder? Aber ich finde, das trägt aus für mich, weil ich merke, es geht nicht um Programme bei ihm, sondern es geht immer um sein Herz. Und dann geht es um die theologischen Gedanken, die er daraus entwickelt. Theologie, aber Theologie ganz eng verzahnt mit dem, wie sieht's in meinem Glaubensleben aus? Ich mache euch das transparent, ich mache euch das gläsern. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, also ihm ist Jesus, wer sagt, dass er in Jesus bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Mit dem Vers habe ich am zweiten Weihnachtsfeiertag meine Predigt beendet. Und da möchte ich jetzt auch einsetzen, in 1. Johannes 2, ab Vers 7 beziehungsweise 8 und mal nachfragen, Johannes, was heißt das für dich? Wie stellst du dir das vor? Was trägt da aus? Was trägt da? Was bedeutet es für dich, so zu leben, wie er gelebt hat? Johannes, der spricht vom menschgewordenen Gott, von diesem Liebesbrief Gottes an dich. Und genau dieser Brief ist es, mit dem er uns auch hineinnimmt in das, was er denkt. Und ich mag diesen Kerl, weil er so emotional ergriffen ist in der Art, wie er schreibt, dass er einfach mal mitten im Satz abbricht und einen Halbsatz reinschiebt, wo du merkst, wow, da ist ihm das Pergament nicht zu schade. Das war nicht geplant. Das war nicht schon alles gut vorher überlegt und jeder Satz gut abgezirkelt, wie das manchmal bei Paulus der Fall ist. Brillanter Denker. Sondern bei Johannes hat man das Gefühl, es ergreift ihn und er muss einen Moment in den Lobpreis gehen und dann geht's weiter. Weil er nicht von was Theoretischem schreibt, sondern von dem, was er erlebt hat, woraus er lebt und was er lebt. Keine Theorien, die man glauben kann, sondern Theologie praktisch anhand von dem, was er erlebt. Und diese Reflexion, die ist ganz handfest, weil es eben das ist, was er lebt. Und sie ist ganz emotional, weil sie über das spricht, was er erlebt. Das, was schon immer klar war. Gott, wie er schon immer war. Aber auf die Art, wie er uns nahe kommt. Und deshalb auch eine völlig neue Qualität. Weil der springende Punkt eben nicht ist, dass Gott gut ist, sondern dass er es zu mir ist. In meinem Leben. Klammer auf, das heißt übrigens nicht, dass ich mich in einen Egoismus versteigen soll an der Ecke. Gott ist mein guter Gott. Gott ist auch dein guter Gott. Das wäre schon wieder die Weitung der Perspektive, derselben Perspektive. Weil der springende Punkt eben nicht ist, dass Gott gnädig ist, sondern dass Gott mir gegenüber gnädig ist. Weil der springende Punkt eben nicht ist, dass Gott Heil für seine Geschöpfe im Blick hat, sondern dass dieses Heil in meinem Leben jetzt anbricht. Deshalb schreibt Johannes auch kein Tagebuch, sondern einen Brief. von ihm an andere. Und schon direkt zu Beginn dieses Briefes wird klar, dass Glauben kein Individualsport ist, eben nicht. Ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die wir manchmal bei der Art, wie wir Gemeinde und wie wir unseren Glauben reflektieren, weniger stark in den Blick nehmen, sage ich mal, als das Johannes tut. Dieses Gemeinschaftsding. Wir, ich schreibe uns, ich möchte euch versichern, wir sind gemeinsam unterwegs. Blick unter seinen. Und immer wieder macht Johannes diese Motorhaube auf und lässt einen Blick unter seine Motorhaube zu, um der Gemeinde zu sagen, das ist es, was mich antreibt. Guck mal, deshalb lebe ich das so. Nicht weil oder weil es eine gute Idee ist, nicht weil es Jesus gesagt hat, sondern so funktioniert's. Und er spricht von diesem Licht, das bereits scheint. Das war schon, wir sind immer noch in meiner Weihnachtspredigt unterwegs. Im Gegensatz zu Finsternis und meint damit, wenn wir in Gottes Liebe treten, dann setzen wir uns sowohl dem aufdeckenden als auch dem verändernden Blick Gottes aus. Wohl wissend, dass wir es nicht schaffen, vor ihm zu bestehen. Und wenn Gott anklopft, dann ist es zu spät, um noch meinen zu können, das Wohnzimmer unseres Lebens aufräumen zu können, bevor wir die Tür aufmachen. Wir haben den Zeitpunkt bereits verpasst. Wenn er klopft, dann gibt's nur noch die Option zu sagen, ich mach auf. Ich lasse sein Licht zu. Der Dreck wird sichtbar und dann fangen wir gemeinsam an aufzuräumen. Und Jesus kann das ganz gut. So weit, so gut. Und was kommt jetzt? Wozu schreibt jetzt Johannes diesen Brief an uns? Damit wir verzweifeln? Oder um uns zu sagen, was wir jetzt alles schaffen müssen, um es in den Himmel zu schaffen? Ich glaube, dass Johannes uns untrügliche Zeichen dafür liefern will, dass wir als Christen auf dem richtigen Weg sind. Oder eben auch nicht. Also es geht ihm nicht darum zu sagen, guck mal, jetzt habe ich euch erzählt, dass alles Gnade ist. Dass ihr Jesus braucht, um in eurem Leben aufzuräumen. Und jetzt sage ich euch, tun Plan, was ihr leisten müsst. Sondern es geht um ein, jetzt macht ihr euch gemeinsam dran und guckt mal, hier seht ihr Marker, hier seht ihr Zeichen, dass ihr auf diesem Weg seid. Ich schlüssel euch das mal auf, was das für mich bedeutet, auf diesem Weg zu sein, Johannes. Das sehen wir, wenn wir ganz ans Ende dieses Briefes springen. Da schreibt er nämlich in Johannes 5, 12, das hab ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also Johannes schreibt hier an Gläubige. Er schreibt nicht zuerst an eine Gemeinde, die noch zum Glauben kommen soll. Wir befinden uns also bei Johannes gar nicht so arg im Basiskurs Glaubensbau, sondern eher im fortgeschrittenen Programm. Herzlich willkommen im fortgeschrittenen Programm. Das Schöne an Johannes ist aber, dass er die Dinge eben immer wieder erdet. Dass er immer wieder zurückkommt zu diesen Ausgangsfragen. Dass er immer wieder sagt, und was bewegt mich in meinem Herz und warum mache ich das dann? Was bewegt mich in meinem Herz und was mache ich dann? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr weiterhin an den Namen des Sohnes glaubt. Also der ganze Johannesbrief ist, wenn ich mal davon ausgehe, dass er das tatsächlich so meint, dazu geschrieben, Glaubensgewissheit zu stärken. Es geht ihm also nicht darum, einen Katalog an Dingen zu liefern, die wir tun müssen, damit wir in den Himmel kommen. Das finde ich wichtig bei diesen Themen. Sondern es geht ihm andersrum. Darum, wie sieht denn gestaltetes Leben im Licht Gottes jetzt aus? wie sieht gestaltetes Leben im Licht Gottes aus? Es geht ihm um die Früchte, die ein Leben im Licht trägt. Dass in diesem Licht der Liebe eben unsere Schwächen und Fehler sichtbar werden, ist so. Und es ist an uns, uns trotzdem auf dieses Licht einzulassen. Oder eben Bereiche in unserem Leben im Halbdunkel zu halten und zu sagen, du darfst reinschauen, aber da habe ich meine Schwierigkeiten. Und für ihn ist klar, ein Christ ist jemand, der in das vergebende Licht der Gnade Gottes tritt und mit Gott gemeinsam auf sein Leben blickt. Und dieser Blick wird und darf praktische Veränderungen nach sich ziehen. Bei ihm ist dieser Gedanke Bekehrung nicht ganz so gefühlsgeladen, ist mein Eindruck, wie er das bei uns manchmal ist. Lustig, weil er so ein emotionaler Mensch ist. Total emotional. Und gleichzeitig ist für ihn klar, aber Bekehrung hat etwas zu tun mit praktischer Veränderung. Da muss sich praktisch etwas ändern dürfen bei uns. Es geht nicht darum, dass mich Gefühle überwältigen. Die Gefühle, natürlich. Johannes ist ein Typ, der nach zwei Sätzen in seinem Brief erstmal eine Pause macht und einen Halbsatz Lob einschiebt. Aber praktisch gelebter Glaube muss und darf unser Leben verändern. Nicht nur Gefühle. Und deshalb der Abschnitt heute, da geht es Johannes ja um Gebote, um ein Gebot insbesondere, wo er sagt, hey, ich habe euch da einen Marker, an dem Gebot könnt ihr es gut festmachen. Gebote haben nichts zu tun mit lebensverschönernden Maßnahmen, sondern sie sind grundsätzlich dazu da, zu sagen, guck mal, hier wird es in deinem Leben sichtbar. Hier setzt du es um. Johannes ist also an dieser Ecke vielleicht der etwas trockenere Typ. Vielleicht mag ich ihn deshalb. Und er geht hier mit einem radikalen Anspruch ran. Keine Nachfolge ohne ernsthafte Früchte. Keine Nachfolge ohne Halten der Gebote. Und um welches Gebot geht's denn jetzt hier? Johannes sagt, wer in mir bleibt, der soll so leben, wie ich gelebt habe. Nein, wie er gelebt. Wer in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Um welche Gebote geht es, Johannes? Wenn wir die nächsten Verse lesen, dann stellen wir fest, es geht ihm um das Doppelgebot der Liebe. Ganz konkret in diesem Fall sogar um die zweite Hälfte, wo er sagt, da wird es sichtbar an diesem deiner Nächsten wie dich selbst. Da wird es sichtbar. Nein, die andere Hälfte ist nicht unwichtiger. Da sehen wir schon, es geht ihm nicht darum zu sagen, ich liefere euch einen Plan, wie ihr euren Glauben lebt, sondern ich liefere euch einen Marker, einen Kristallisationspunkt, an dem ihr es überprüfen könnt, wo ihr es in eurem Leben sehen könnt. Und der tut es auf eine ganz spezifische Art, wie Johannes so ist. Er öffnet erstmal einen Gedanken, der ganz grundlegend ist. Gott ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht. Unser Auftrag mag sich ändern. Ich glaube sogar, dass sich unser Auftrag vielleicht manchmal öfter ändert, als wir das annehmen. So dieses, ich bin doch von Gott berufen für die nächsten 100 Jahre. Und wir können doch diesen Arbeitszweig der Gemeinde nicht einstampfen, weil Gott hat mich doch berufen. Stellt euch vor, das ist streng genommen Sendung, wovon wir hier reden. Wenn Gott uns in einen bestimmten Auftrag sendet und der kann durchaus zeitlich begrenzt sein. Also Sendung verändert sich. Unsere Beziehung zu Gott verändert sich, hoffentlich, und wächst. Unsere Sicht auf das, was wir bereits, wie hat es Johannes so schön gesagt, begrabbelt, verstanden haben, von ihm gesehen haben, verändert sich. Aber er verändert sich nicht. Es gibt Momente, in denen verstehe ich Gottes Handeln nicht. Wie gut zu wissen, dass sich dann nicht Gott verändert hat, sondern dass Gott derselbe bleibt. Vermutlich hat er in diesem Moment gerade mein Verständnis von ihm in ein größeres Bild eingezeichnet. Wenn ich anfange zu zittern, dann liegt es eher daran, dass mir kalt ist. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Also keine neue Botschaft, kein Christsein 2.0, mit dem hier Johannes um die Ecke kommt. Nicht, ihr seid jetzt schon so lange dabei, wir reden jetzt mal über was anderes, sondern dieselbe Botschaft. Keine geheime Neuoffenbarung, nach der wir uns vielleicht manchmal sehnen an manchen Ecken. So dieser Kick, einfach mal zu sagen, ich nehme mal was Neues mit. Nein, sagt Johannes, nein, Gott ist sich treu. Es ist und bleibt dieselbe Botschaft. Die Botschaft des Evangeliums ändert sich nicht. Noch viel weiter. Das Wort, das ihr gehört habt, es ist viel älter als das Evangelium. Ist es nicht beruhigend? Auch für die Gemeinde. Ihr müsst nicht ein völlig Neues lernen. Ihr kennt es schon. Ihr wisst es schon. Ihr dürft den Gedanken, den ihr schon kennt, in neuem Licht betrachten. 5. Mose 6,5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das höre Israel, der Herr, dein Gott, ist dein Einziger. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen. Gefragt, was das größte Gebot ist, zitiert Jesus genau dieses Gebot. Es ist ein altes Gebot. Die Gemeinde kennt es schon. Die Gemeinde kannte es auch schon, bevor sie in Jesu Licht getreten ist. Sie wissen darum. Also das Gebot ist nicht neu. Und doch, schreibt Johannes weiter, schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Also neu erfährt Johannes dieses alte Gebot dennoch. Völlig neu. Was hat sich geändert? Bestandsaufnahme. Gott war es nicht. Der ist derselbe geblieben. Gottes Wille. Was auch nicht. Der ist auch dasselbe geblieben. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. So erlebt es Johannes. Das, was wir Theologen gerne so sperrig mit schon jetzt und noch nicht beschreiben. Schon jetzt und noch nicht. Licht und Finsternis. Gottes anbrechendes Reich trifft auf egoistisch selbstverkrümmte Welt. Geht in die Finsternis hinein. Neues ist, es ist wahr in ihm und in euch. Wahr in Jesus und wahr in deinem Leben. Johannes ist hier deshalb so emotional, so ergriffen, weil er sagt, hey, das Gebot ist nicht neu, das weiß ich schon, das wisst ihr auch, wie beruhigend. Neu ist die Art, wie ihr gesehen habt, wie es umgesetzt wird. Neu ist die Art, wie ihr gesehen habt, dass es in Jesus und in seiner Vergebung auf ganz neue Beine gestellt wird. Wer sagt, dass er im Licht ist und er hasst seinen Bruder, ist immer noch in Finsternis. Wer aber seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und in ihm ist nichts, was anstößig wäre. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und geht seinen Weg in der Finsternis. Und er weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Okay, also erstens möchte ich dem vorausschicken, dass ihr statt Bruder gerne Schwester einsetzen dürft. Ich kann nichts dafür, dass Johannes an dieser Stelle noch Bruder geschrieben hat. Er meint die Schwestern mit. Neu ist das Gebot ja nicht. Geschwisterliebe. Neu ist das Gebot nicht. Es zieht sich auch wie ein Faden durch das Alte Testament. Neu ist auch nicht der Versuch, dieses Gebot zu halten. Das sehen wir auch schon im Alten Testament. Auch den Versuch der Geschwisterliebe. Wenn so ein David mit der Frage ringt, wie er mit einem Saul umgehen kann, es ihm eben nicht mit baren Münzen heimzuzahlen. Wie mache ich das? Da ist ja schon eine Perspektive der Feindesliebe aufgemacht. Es geht also nicht um ein Sollen, weil wir müssen. Das war schon da. Sondern es geht um ein Dürfen, weil wir können. Neu ist nicht das Gebot. Neu ist das, es wird in euch und in ihm. Neu ist die Befähigung. Neu ist die Perspektive auf dieses Gebot. Neu ist der vergebende Jesus. Neu ist das Licht seiner Liebe. Und dann müssen wir jetzt mal einen Moment ins Johannesevangelium schauen, wo genau dieser Johannes vielleicht schon die Erfüllung dieses Gebotes sehen konnte an Jesus. Wo die Jünger nichts Besseres zu tun haben, als über die Rangfolge zu streiten, die sie innehaben. Und er wäscht ihnen nicht den Kopf, sondern die Füße. Neu ist nicht der Anspruch, sondern das Licht. Wir haben alle, glaube ich, einen Marker dafür, was Liebe ist. Und der wird sehr unterschiedlich geprägt sein, je nachdem vielleicht aus was für einer Familie du kommst, wie du Liebe erfahren hast. Bei uns war zum Beispiel ein Teil von Liebe in der Familie, dass Dinge auch mal ausgehalten wurden. Deshalb bin ich an manchen Stellen ein Aushalter. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist meine Biografie. Vielleicht hast du auch solche Dinge. Es geht Johannes nicht darum, dass er sagt, strengt euch anhand eures Markers an. Sondern er sagt, versucht so zu lieben, wie er es getan hat. Versucht so zu leben, wie er es getan hat. Ansonsten bekommen wir nämlich, glaube ich, 170 individuelle Lösungen dieses Verses, die alle ein guter Versuch sind, die aber alle was mit Pressen und persönlicher Anstrengung zu tun haben und die am Ende darauf rauslaufen werden, dass wir verschiedene Liebessprachen sprechen. Wenn Gott von Liebe spricht, wenn es hier darum geht, Liebe so zu leben, wie er es gelebt hat, dann geht es nicht in erster Linie um ein Gefühl, sondern dann geht es in erster Linie darum, sich zu verhalten, um ein Tun, um die Frage, wie hat's Jesus umgesetzt, wie kann das bei uns aussehen? Also vielleicht wäre auf dem Hintergrund zu sagen, es geht darum, ins Licht zu treten. Der Versuch, was hat sich geändert, Nächstenliebe so zu beschreiben, den Nächsten zu lieben und gut zu behandeln, ohne sich davon einen Vorteil zu versprechen. Ohne sich davon einen Vorteil zu versprechen. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Lässt sich auch nicht mit Druck machen. Ist der neue Gedanke, wenn Jesus mich liebt, bleibt es nicht an mir hängen, mich selbst zu lieben. Ich muss es nicht. Ich darf den Nächsten lieben, ohne mir selbst einen Vorteil davon zu versprechen. Und Johannes ist hier schon wieder scharf in seiner Wortwahl. Johannes ist immer scharf in seiner Wortwahl, weil wir es immer mit dieser Licht-Dunkelheit-Metapher zu tun haben. Also er trennt sehr scharf. Was ist hell? Was ist dunkel? Und er sagt, wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Wer hasst schon seinen Mitbruder oder seine Mitschwester? Ehrlich. Da liegt doch die Hürde ganz schön hoch, oder? Kann ich sagen, glaube ich, tue ich nicht. Es gibt vielleicht Menschen, die sind mir egal. Aber hassen? Ach Johannes, da sind wir doch ganz gut unterwegs, oder? Ich fürchte, dass die Hürde höher liegt. Und wenn wir ins Alte Testament reinschauen, Jakob und Esau zum Beispiel, den einen hat Gott geliebt, den anderen gehasst, dann merken wir, dass Hass wesentlich früher beginnt. Nicht bei einem emotionalen Ablehnen, sondern eigentlich schon bei der neutralen Haltung. Liebe ist eine aktive Haltung. Liebe ist eine aktive Haltung. Hass ist die Abwesenheit von Liebe. So, jetzt wird's fordernd für mich. Jetzt wird's fordernd. Weil ich weiß, ich habe heute ungefähr 100 Leute hier vor mir. Und ich weiß, ich werde diesem Anspruch nicht gerecht. Weiß von vielen von euch, fast nichts bis nichts. Da wäre eine Menge Möglichkeit und Notwendigkeit wahrzunehmen, unterwegs zu sein, mehr zu sehen. Ist ein schönes Schwert, das man führen kann. So frei nach dem Motto, Johannes sagt, du musst jetzt jeden. Wer seinen Bruder nicht liebt, das ist übrigens kein Schwert, das gegen den Bruder zu führen ist oder gegen die Schwester. Du müsstest doch. Es ist ein Indikator für dich. Und Johannes rechnet mit der realen Möglichkeit, dass wir große Reden schwingen, dass wir uns fromm fühlen, aber dass wir im Gebot Jesu zueinander als Gemeinschaft versagen. Geht das? Ja, definitiv gelingt mir immer wieder. Und ich möchte jetzt nicht an das Überforderungsende gehen, sondern ich möchte dahin gehen, wo wir sind. Liebe ist die aktive Entscheidung. Das heißt auch, ich kann nicht an vier Orten gleichzeitig sein. Ich kann nur gucken, wie bin ich mit Liebe an dem Ort unterwegs, wo ich gerade bin. In der Beziehung, wo ich gerade bin. Wie gehe ich in Gespräche rein? Furcht ist kein guter Ratgeber, sagt man. Und mir geht es dabei nicht um ein Bauchkrummeln, sondern um einen den anderen der eigenen Furcht opfern. Kennt ihr Gespräche, in denen ihr euer Gegenüber der eigenen Furcht opfert? Das sind Gespräche, wo ihr sagt, die Sache ist so tückisch, dass ich mir lieber nicht ganz genau anhöre, was du sagst. Oder meine Meinung steht schon fest. Und es gibt einen Abschnitt in diesem Johannesbrief, ganz am Ende, darüber werde ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal extra predigen, deshalb nehme ich ihn jetzt mit rein, wo er das nochmal zusammenfasst. Das ist kein Wunder, meistens fasst man am Ende nochmal zusammen, was man gesagt hat. Das tut auch Johannes. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Hoher Anspruch. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen, in jedes Gespräch ohne Furcht zu gehen. Die aktive Entscheidung, die wir treffen können, glaube ich, ist die Frage, lasse ich mich darauf ein, was du mir sagen willst. Lasse ich mich trotzdem auf dich ein? Lasse ich mich von meiner Furcht steuern oder lasse ich es nicht? Johannes, geht es eigentlich in Johannes 2 hier noch nicht um eine moralische Beurteilung des Einzelnen? Die nimmt er gar nicht vor. Er sagt nicht, wer seinen Bruder nicht liebt, ist doof. Er sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis. Und er weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Also es geht ihm schlichtweg um eine Feststellung von Tatsachen. Nächstenliebe und Bruderliebe sind erste Früchte, an denen sich das sich vollziehende Reich Gottes kristallisiert. So einfach. Und da, wo sie das nicht tun, da, wo die Nächstenliebe, die Geschwisterliebe bei uns nicht sichtbar wird, da bleibt es Nacht. Und jetzt wird Johannes sogar noch mal schärfer und sagt, es bleibt unbemerkt Nacht. Es kann uns durchaus passieren, dass wir uns da ganz gut unterwegs fühlen und übersehen, dass es Nacht bleibt. Und wie bitter ist das? Wie bitter wäre das, wenn wir feststellen, dass wir im Dunkeln tappen? Wie sieht Geschwisterliebe für ihn aus? Ich möchte an der Stelle dann noch weitermachen und es heute noch nicht, werde das heute, glaube ich, nicht erschöpfend mit euch abgehandelt kriegen, aber ich versuche eine Antwort. Zunächst, es ist eine Dimension der Liebe, die nicht auskommt, ohne den anderen genauso wie mich im Licht Jesu zu betrachten. Da, wo sich Gott klein macht und seinen Jüngern die Füße wäscht, da begegnen sich die Jünger auf Augenhöhe. Nicht einer größer und einer kleiner, nicht mehr Rangstreit unter den Jüngern, sondern da, wo ihnen bewusst wird, aber Gott dient uns. Jesus, der so selbstverständlich, unendlich über uns steht, dient uns. Da begegnen sich die Jünger auf Augenhöhe. Und dann ist es vielleicht die Bereitschaft, mit dem anderen die extra Meile zu gehen, die er nicht verdient hat. Ich aber auch nicht. Das wird Zeit brauchen. Ich glaube, wir haben auch noch einige extra Meilen zu gehen. Und wenn ich hier euch ansehe, dann weiß ich, ich muss noch einige extra Meilen gehen, bis ich von euch allen ein bisschen was mitgekriegt habe. Und das, obwohl ich schon eine ganze Weile da bin. Also, bevor ihr jetzt alle 100 nach dem Gottesdienst zu mir kommt und mir sagt, wir müssen eine extra Meile gehen. Ja. Wir müssen etliche extra Meilen gehen. Aber nicht alle auf einmal. Das bedeutet auch, wir wollen und wir müssen für diesen inneren Aufbau als Gemeinde Zeit investieren. Wir brauchen das, um einander zu verstehen und zu wissen, wo können und wollen und sollen wir hin? Klammer auf, das heißt nicht, dass wir nur nach innen investieren. Aber das heißt, es ist wichtig, dass wir es tun. Und dann ist die Geschwisterliebe eine, die heraustritt aus dem Halbdunkel des wir laufen nebeneinander her, jeder seinen Glauben für sich, und Beziehungen vor Gott bringt. Beziehungen vor Gott bringt. Und vielleicht ist deshalb Johannes immer so versessen auf Geschwisterliebe. Nicht, weil Nächstenliebe nicht genauso wichtig wäre. Nicht, weil es nicht genauso wichtig wäre, Menschen zu lieben, die wir nicht als Geschwister bezeichnen würden. Menschen, wo wir sagen würden, Mensch, die sind vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs. Sondern weil die Geschwisterliebe eine besondere Dimension hat, nämlich dass von beiden Seiten, vom einen und vom anderen her, diese Beziehung im Licht der Liebe Gottes geführt werden kann. Beide können gemeinsam in dieses Licht treten, weil sie da schon sind. Und da muss es sichtbar werden dürfen. Und das ist genau Johannes Punkt. Da muss es sichtbar werden dürfen. Daran soll die Welt erkennen. Detlef hat vor einer Weile in einer Predigt die Frage aufgeworfen, wann diese Gemeinde zu einer betenden Gemeinde wird. Und ich glaube, das ist sie, zumindest in Teilen. Vielleicht sind wir nicht die ganz großen Gebetscracks, die in Gebetsveranstaltungen kommen. Und ja, da wäre noch Luft nach oben. Keine Frage. Ich glaube, die gibt's unter uns. Aber eine Sache, glaube ich, tut Not oder dürfen wir alle noch mehr tun. Vielleicht du auch nicht, ich weiß es nicht. Dann darfst du dich gerne gedanklich ausklammern. Beziehungen vor Gott bringen. Beziehungen vor Gott bringen. Und zwar nicht im Sinne von, ich habe da eine Person, für die sollte ich jetzt mal beten, dass Gott ihr endlich ein bisschen Verstand einhämmert. Das ist böse gesagt, aber das ist eine Art, die beobachte ich bei mir. In manchen Auseinandersetzungen. Wir sollten jetzt mal für die Person beten. Die ist so krumm gewickelt. Beziehungen vor Gott bringen tut Not. Und wieder zurück zu dem Gedanke vom Anfang. Wenn wir Dinge ins Licht bringen, dann, wenn wir ins Licht Jesu treten, dann wird da das Gute und das Schlechte sichtbar. Aber es ist das Licht seiner Liebe, keine Verhörlampe. Da wird das Gute und das Schlechte sichtbar. Auch bei mir. Und wenn ich eine Beziehung vor Gott bringe, wenn ich einen Menschen vor Gott bringe, wenn ich einen Streit, den ich hatte, vor Gott bringe oder eine Auseinandersetzung, ein Gespräch, ein Anliegen, dann zeigt Gott und deckt Gott auf, schonungslos, wo ich mit diesem Mensch unterwegs bin. Da sehe ich dann auch, was ich versäumt habe. Da sehe ich auch, wo es mangelt, wo mein gerechter Frust vielleicht doch nicht so gerecht ist. Wo mein Anliegen auch seine Grenzen hat. Im Licht sein heißt also nicht, alles ist perfekt in allen Beziehungen. Ja, wenn wir uns die Gemeinde anschauen, dann stellen wir fest, das war schon damals nicht so. Im Licht sein heißt nicht, alles ist perfekt in allen Beziehungen. Wir müssen nicht heilige Gemeinde spielen. Sondern im Licht sein heißt, wir sind bereit, die Menschen, die Beziehungen, die wir zu ihnen leben, uns selbst der verändernden Liebe Gottes auszusetzen und sie in dieser Liebe anzusehen. Und Johannes macht uns eine große Zusage, wenn es uns gelingt, Beziehungen ins Licht Gottes zu ziehen. Wer sagt, er ist im Licht und hasst seinen Bruder, ist noch immer in Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und in ihm ist nichts, was anstößig wäre. Jetzt könnte man das in ihm ist nichts, was anstößig wäre, verschieden beziehen. Das Griechische ist hier leider nicht ganz deutlich. Es könnte bezogen sein auf denjenigen, der im Licht bleibt. Wahrscheinlicher halte ich im ganzen Kontext von Johannes hier etwas anderes. Nämlich, dass es auf den Geber des Lichtes bezogen ist. In ihm ist nichts, was anstößig wäre. Dann ist es eine Zusage an uns, wenn wir Beziehungen ins Licht bringen, dann haben wir die Chance, sie mit dem, an dem kein Anstoß ist, zu bereinigen. Sie mit Jesus zusammen zu betrachten und zu sagen, Jesus, wie sieht's aus? Ich habe da immer einen Groll. Ich habe da immer ein schlechtes Gefühl. Mir ist da immer unheimlich. Ich tue mir da immer schwer. Ich mache da immer einen Bogen. Ich habe da immer Angst. Ich spüre da immer Schmerz. Mir ist das immer lästig. Wie hast du das gemacht? Extra Meilen heute Morgen. Wir wollen an diesem Gedanke weitergehen als Gemeinde. Und es wird uns nicht gelingen in der Großgruppe ständig, immer nur. Das geht nicht. Deshalb glaube ich, dass eine wahnsinnige Chance und eine verändernde Kraft in Kleingruppen liegt. Die Chance, eine Gruppe zu haben, mit der wir wirklich diese extra Meilen gehen können. Deshalb nochmal die Einladung. Wir haben da hinten nachher nach dem Gottesdienst den Connect-Tisch mit der Möglichkeit, in diese neue Kleingruppenarbeit einzusteigen, dieser Arbeitskreis Umgangskultur gerade beginnt. Und da ein Stückchen in kleinen Gruppen gemeinsam miteinander unterwegs zu sein, die Dinge nochmal zu beleuchten, zu wachsen. Das ist eine Einladung. Ihr könnt und dürft das so für euch mitnehmen. Ich möchte beten.